Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in der Bundespressekonferenz. Das war 1985, als ich ein Praktikum machte bei einem niederländischen Fernsehkorrespondenten, der mit mir in Bonn in diesen Saal ging und zu mir sagte, das ist eine Institution. Und ich sage, als Studentin damals war ich auch wirklich ehrfürchtig und dachte, boah, hier sind die, die wirklich wichtig sind und die was zu sagen bzw. zu schreiben haben. Die Frage ist, ist es heute noch so? Sitzen da die, die was zu sagen und was zu schreiben haben und die in unserer Gesellschaft die Meinung machen und das Politikbild abbilden, so wie sich die Politik vielleicht auch sieht oder eben nicht gerne sehen möchte. Ich freue mich über meine Gäste hier auf dem Podium, darf beginnen mit dem Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Dr. Gregor Mainz. Er ist seit 1997 Korrespondent für die Rheinische Post in Bonn und Berlin und hat auch promoviert über Parlamentsberichterstattung. Also ist eigentlich ein gerader Weg dann von dieser Promotion zum Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. Und ich darf begrüßen Klaus Vater. Auch er war lange Jahre Mitglied der Bundespressekonferenz, nämlich von 1972 bis 1989, damals als Redakteur. Dann ist er aber in die Politik gewechselt und Sprecher des Bundesarbeitsministeriums und des Gesundheitsministeriums geworden und auch stellvertretender Regierungssprecher. Inzwischen sieht das alles ein bisschen gelassener und kann Krimis schreiben, hat Zeit für solche schönen Dinge, hat aber also beide Seiten der Bundespressekonferenz erlebt. Da sind wir gespannt auf Ihre Beobachtungen. Dann begrüße ich Thilo Jung. Er ist freier Chefredakteur der Informationsreihe Jung und Naiv, Publizist bei Krautreporter. Und er hat das Format Bundespressekonferenz für Desinteressierte ins Leben gerufen. Also man kann die Bundespressekonferenz jetzt immer nachschauen. Erst bei YouTube, jetzt eben bei Jung und Naiv im Netz. Dann haben wir den Blick von außen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir haben Birgit Schwarz bei uns. Sie ist Leiterin des Büros Berlins, des österreichischen Rundfunks. Und das ist sozusagen ihre zweite Runde, die sie in Berlin dreht. Sie war schon früher hier als Korrespondentin für den österreichischen Rundfunk. Jetzt ist sie wieder da. Kurze Zwischenstation in Wien. Sind wir eben gespannt auf die Beobachtungen, auch vielleicht der Veränderungen in der Bundespressekonferenz. Erik Gouyer ist hier. Der ist seit März diesen Jahres Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, war auch Korrespondent hier in Berlin, aber auch in Moskau und auch schon Korrespondent für die DDR und ist sozusagen ein Neue Züricher Zeitungs-Urgestein, denn seit fast 30 Jahren arbeitet er dort. Herzlich willkommen. Und wir haben noch den wissenschaftlichen Blick von außen. Ich begrüße Nicolas Hubé. Er ist seit 2007 Associate Professor an der Sorbonne in Paris, hat aber auch hier in Deutschland, in Berlin studiert. Und er hat geforscht über die Rolle der Bundespressekonferenz in Bonner und in Berliner Zeiten. Also Ihnen allen herzlich willkommen. Mein Name ist Anke Plättner. Ich bin freie Journalistin, bin seit 2002 hier in Berlin, berichte für WDR und Phoenix und leite und moderiere seit September die Phoenix-Runde und auch die WDR-Interviewsendung 1:1. Herr Mainz, ich möchte gern mit Ihnen beginnen. Die Bundespressekonferenz in einem Satz. Ist es noch eine Institution?
Natürlich. Also Sie können nicht erwarten, dass ich jetzt dahinter zurückbleibe. Ich denke, wenn wir hier uns versammeln und sehr viel mit A und O diesen Saal betreten, oben mit dieser berühmten blauen Wand, dann muss man schon bestätigen, dass es eine Institution ist. Ich wundere mich eigentlich eher umgekehrt, warum es diese Institution nur in Deutschland gibt. Denn eigentlich müsste man ja sagen, ist es normal für Journalisten, dass die Regierung allein entscheidet, wann sie etwas sagt, dass sie allein entscheidet, ob sie überhaupt etwas sagt, dass sie allein entscheidet, wen sie dazu einlädt, dass sie allein entscheidet, wem sie dann das Wort erteilt. Und im Zweifel wird das ja dann, Herr Vater, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn man die Wahl hat, ob man das zu unangenehmen Zeitpunkten macht, eher nicht dazu neigen. Und das ist bei uns anders. Wir haben sozusagen die Pressefreiheit mit Leben erfüllt. Wir laden ein. Die Regierung ist bei uns selbstverständlich dreimal in der Woche zu Gast. Ob es jetzt gerade glücklich ist für die Regierung oder nicht, sie stellt sich komplett unseren Fragen. Und wir bestimmen auch, wer das Wort erteilt bekommt. Und das sind alle Mitglieder.
Was hat sich denn aber verändert seit den vielen Jahren, die Sie die Bundespressekonferenz beobachten?
Naja, der Rhythmus hat sich stark verändert, der Politik. Also ich kann mich erinnern, als ich in die politische Berichterstattung einstieg, als junger Volontär, da wusste man ungefähr am Anfang des Monats, welche Themen am Ende des Monats noch wichtig wären. Dann sind wir nach Berlin gewechselt, da wusste man so ungefähr, am Anfang der Woche, welche Themen am Ende der Woche noch gespielt worden wären. Und heute ist es so, morgens weiß man nicht, worüber man abends schreiben wird. Und in diesem Tempo hat natürlich auch die Bundespressekonferenz eine ganz andere Rolle bekommen. Und ich bin auch hier nicht so sehr, um jetzt meine Beobachtung teilzugeben den Interessierten, sondern um selbst zu beobachten und zu schauen, was die Bundespressekonferenz alles lernen kann, auch aus diesem Kongress und wie wir uns für die Zukunft neu aufstellen können.
Mhm. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal den Blick zurück machen, nämlich gemeinsam mit Herrn Vater, wenn Sie das Mikrofon vielleicht kurz weitergeben. Herr Vater, sind Sie eigentlich damals als Sprecher gerne in die Bundespressekonferenz gegangen?
Nein.
Warum nicht?
Weil es eine komplizierte Arbeit war. Sprecher eines Ministeriums zu sein, bedeutet Vorarbeiten leisten, sich einstellen auf komplizierte Debatten, Debattenabläufe vorahnen, vorspielen, sich vorstellen, also sich sicher machen, eine gute Basis für eine gute informationelle Basis haben, etc. pp. Das heißt, wenn Sie in die Bundespressekonferenz steigen und Ihren Job gut machen wollen, dann müssen Sie 3, 4, 5 Stunden investiert haben, damit Sie einigermaßen wirklich da einsteigen können. Das ist Arbeit, man weiß nie, was kommt. Es gab eine Zeit, da wurden die Sprecher gegrillt, ich auch. Das wird heute so ein bisschen mythenhaft überhöht. Aber es war eben Arbeit und ja, gerne nicht. Wir gehen gerne zur Arbeit.
Okay. Gibt es eine bestimmte Pressekonferenz, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, das ist für mich sozusagen legendär in dem positiven oder negativen Sinne?
Da diese Frage irgendwann kommen würde heute, habe ich mich hingesetzt gestern Abend und habe mir das überlegt. Ja, die gibt es. Das war entweder der 16. oder der 18. September 2002. Da hatte die damalige Justizministerin, Frau Däubler-Gmelin, einen ziemlich schrägen Vergleich gezogen zwischen Bushs Außenpolitik und Hitlers Eroberungspolitik. Sie wurde gescholten und sie schickte dann montags morgens ihren Pressesprecher. Miserabel ausgerüstet, miserabel informiert in die Bundespressekonferenz und dieser arme Kerl ist eine Dreiviertelstunde lang. Hat er mit dem Hintern auf der Herdplatte gesessen, 200 Grad, mehr ging nicht, und musste sich verteidigen, musste also eine Position verteidigen, die er nicht richtig mitbekommen hatte. Er hatte also keine sicheren Informationen. Er wurde von allen Seiten unter Beschuss genommen. Das war so etwas wie ein Stück Traumatisierung. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie schrecklich das war. Wir haben daneben gesessen, wir haben wirklich mit dem Mann mitgeschwitzt und mitgelitten. Ich habe Gott sei Dank so eine Situation nicht erlebt, aber das ist mir schon in Erinnerung geblieben.
Dann gab es aber dann, das führte doch dann dazu, dass Frau Däubler-Gmelin gerufen wurde in die Bundespressekonferenz, war das nicht so?
Ja, das ist, war freitags in der Bundespressekonferenz, ein paar Tage später war sie weg.
Okay, also da sieht man, dass die Bundespressekonferenz durchaus mächtig dann ist.
Allerdings.
Ja. Deshalb würde ich ganz gerne mal den Wissenschaftler befragen, bevor wir den Außenblick noch haben. Herr Übe, Sie forschen über die Bundespressekonferenz die ganze Zeit. Wie stark oder wie mächtig ist diese Bundespressekonferenz?
Ja, danke zuerst, dass ich eingeladen worden bin. Und wollte zuerst sagen, es ist komisch, als Wissenschaftler von seiner Befragte befragt zu werden. Normalerweise fragen nicht Mäuse Wissenschaftler, was denken sie über uns, sondern die forschen weiter. Und hier habe ich bin in einer komischen Position, ich habe mehrmals verschiedene Leute hier interviewt, hier oder in der Saal. Und ich habe dann in den Archiv der Bundespressekonferenz gesessen, mir gewühlt in den verschiedenen Kartons und auch die Archiv der Regierung, weil ich verstehe meine Arbeit so in dieser Beziehung, dieser Geben und Nehmen zwischen Regierung und und Journalisten. Und es ist schon was sehr Deutsches, schon im Vornherein von der Geschichte, dass man nicht zuerst die Pressefreiheit im Vordergrund hatte in 1949, sondern eher eine Meinung der Öffentlichkeit arbeitet. Man muss die Bürger erziehen in die Demokratie. Und das war das Ziel sowohl der Journalisten als auch der verschiedenen Pressesprecher, die auch sehr oft Journalisten waren. Und das hat schon seine Spuren nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Der Pressefreiheitskampf kam dann eher in den 60er über die Spiegel-Affäre und dann hat man sich ein bisschen emanzipiert. Aber die 10 ersten Jahre waren schon in diesem Aufbau der neuen Demokratie in Deutschland und die Journalisten haben diese Institution auch so aufgebaut, so aufgestellt, dass man schon festen, freie journalistische Regeln setzt in dieser Institution. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht nur eine Geschichtssache, sondern es ist auch eine Kontextsache, eine deutsche föderalistische Kontext. Bonn war sozusagen ein kleines Dorf, niemand wollte hin, es gab einen Mangel an Wohnungen, auch für die Journalisten und es war wirklich auch eine Geben und Nehmen. Teilweise hat die Regierung auch geholfen, damit die Journalisten nach Bonn kommen und dagegen hat man auch diese Pressekonferenz ermöglicht. Mhm. Wenn man auch in den Archiv ein bisschen früher, so zwischen 46 und 49, gab es die Frankfurter Pressekonferenz. Die war nicht so autonomisiert wie die Bundespressekonferenz kurz danach. Das ist dann auch interessant.
Aber wenn Sie sagen geben und nehmen, dann widerspricht das ja so ein bisschen dem Eindruck, den man hat, wenn man in diesen Saal schaut. Da sitzen die einen und da sitzen die anderen. Das ist ja eigentlich sehr konfrontativ. Also ja. Das würden Sie sagen, ist aber eigentlich nicht so.
Doch, es gibt diesen Saal, es gibt diese Pressekonferenz, man setzt diese Regeln. Man ist in der Konfrontation, aber daneben kann man auch was anderes zusammentun. In den Archiv sieht man manchmal, dass die Journalisten die Regierung fragt, wie könnte man das und das machen. Oder die Regierung sagt, könnten sie nicht, zum Beispiel, ein klares Beispiel war in den 70er, was tut man mit den DDR-Journalisten? Nachdem man in den 60er die rausgeschmissen hatte. Ja. Und hier war es schon in den 60er eine Arbeit mit der Regierung. Und dann kam Brandt und sagte, es gibt die Ostpolitik. Ja. Und die Journalisten haben immer an die Tür geklopft und die DDR-Journalisten wollten rein. Die Frage war, soll man die in der BPK einlassen, als deutsche Journalisten, oder als Ausländer, also ja. In der VAP. Ja. Und dann gab es ganz klar nach 1972 so eine Handlung zwischen Regierung, BPK und VAP, die sollte schon mal in der VAP gehen. Zwar bedeutet es fast, dass Deutschland in zwei geteilt und es zwei Staaten gibt, weil wenn die DDR als Ausländer Journalisten betrachten werden, vielleicht gibt es dann ein Ausland, das DDR sich nennt.
Okay. Wollen Sie dazu was sagen?
Letztlich vom Fakt her war es tatsächlich so, es gab ja dann zwei Motivationswege. Im Umfeld des Mauerbaus ist tatsächlich sehr stark diskutiert worden, ob die Provokationen, die von den Journalisten aus der DDR in der Regierungspressekonferenz betrieben worden sind, dazu führen sollten, dass sie ausgeschlossen werden. Es ist deswegen sogar die Satzung geändert worden, um dem gerecht zu werden. Aber letztlich sind sie selber gegangen. Und so wie ich mir das habe erzählen lassen, haben sie großen Wert darauf gelegt, in den Verein der Auslandspresse einzutreten, um deutlich zu machen, dass es sich um zwei Staaten handelt.
Ja, aber das hat dann 5 Jahre gedauert, dass sie dieser Schritt in Richtung VAP machten. Ja.
Verein der Auslandspresse ist ein schönes Stichwort, um an Birgit Schwarz und Erik Guhe den Blick von außen zu wagen. Birgit Schwarz, was ist für eine Österreicherin, wenn sie hierher kommt als Korrespondentin, wie wichtig ist da diese Bundespressekonferenz?
Sehr wichtig, weil sie gerade Auslandskorrespondenten Zugang und Fragemöglichkeiten eröffnet, die man ja normalerweise nicht so hat, wenn man eben für ein ausländisches Medium hier in Berlin berichtet. dann wird man zwar ernst genommen, aber man muss sich immer ein bisschen hinten anstellen. Also es ist schon klar, dass deutsche Politiker und ihre Sprecher schon erst einmal die eigenen Medien bedienen wollen. Und insofern ist die Bundespressekonferenz ein guter Ort, um Fragen zu stellen und um Zugang zu Personen zu haben, die einem sonst nicht so leicht den Zugang ermöglichen. Das ist die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ganz generell, vielleicht kann ich da das Gegenbeispiel aus Wien erzählen. Als ich begonnen habe, als sehr junge Journalistin in Wien zu arbeiten, gab es bei uns eine Institution. Und zwar, ich weiß nicht, wer von Ihnen Wien kennt, aber unsere Regierung arbeitet in sehr schönen historischen Gebäuden. Und im Bundeskanzleramt gibt es den sogenannten Steinsaal. Und in diesem Steinsaal hat jede Woche nach dem Kabinett, nach der Kabinettssitzung, bei uns in Österreich heißt das Ministerrat, eine Begegnung zwischen den Ministern und den Journalisten stattgefunden. Das war eine wunderbare Institution, die unser früherer Bundeskanzler Bruno Kreisky eingeführt hat. Und das war sehr demokratisch und auch sehr im Sinne der Pressefreiheit, weil man konnte dort mehr oder weniger jeden Minister, Ministerinnen gab es damals noch keine, sehr direkt konfrontieren und ansprechen. Das ist dann abgeschafft worden. Das ist dann abgeschafft worden unter Bundeskanzler Schüssel. Da hat man diese offene Begegnung im Steinsaal abgeschafft und hat also ein sehr restriktives Format mit die Regierung entscheidet, wen sie hinstellt. Es kommen nicht mehr alle Minister, sondern je nachdem die Regierung beschließt, wer jetzt was zu sagen hat und wer keinesfalls sozusagen sich den Journalisten stellen muss. Es wurden dann so Podien aus Plexiglas aufgestellt und da stehen jetzt zwei Regierungsvertreter. Es ist Distanz, es ist Absperrung und es ist eigentlich mehr die Situation einer Pressekonferenz von Gnaden der Regierung. Und das ist ein Zustand, der nicht sehr befriedigend ist und insofern, der Vergleich macht Sie sicher. Ich bin vor einigen Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen und das ist schon eine andere Situation hier, weil man einfach dreimal in der Woche die Möglichkeit des Zugangs hat.
Weil die Sprecher und Sprecherin hier zu Gast sind, Herr Guhir, wie ist es von Ihrem Empfinden her, ist es was typisch Deutsches, diese Bundespressekonferenz?
Ja, ganz eindeutig. Das gibt es sonst so nirgends, glaube ich mindestens. Ich kenne es nicht. In der Schweiz definitiv gibt es das nicht. Es ist eigentlich empirisch schon das Normale, dass die Regierung das Informationsmonopol hat und dass sie davon auch nach ihrem Gutdünken Gebrauch macht, mindestens versucht, nach ihrem Gutdünken davon Gebrauch zu machen. Das heißt aber deswegen ja nicht, dass es in den anderen Ländern keine Pressefreiheit gäbe. Es ist halt ein wenig anders organisiert. Das deutsche Modell ist sicherlich eines für die Journalisten sehr angenehmes. Vielleicht ist es auch für die Regierung gar kein so unangenehmes. Der Herr Vater musste es zwar leiden und irgendwie überstehen jeweils, aber es gibt ja dann auch eine Form der Vertrautheit und ich will jetzt gar nicht sagen der Komplizität, aber es ist ja schon eine sehr auch ritualisierte Form der Befragung, so die kleinen Kämpflein, die man da ausficht, die Journalisten und die Pressesprecher und das kann man ja dann irgendwann, beide Seiten beherrschen das Spiel und wenn nicht die ganz großen Fragen anstehen, die dann meistens personalpolitischer Natur sind, wie im Fall von Frau Deutschblau-Gemelin, ich erinnere mich an die Pressekonferenz auch, dann ja, ist es eben nicht so, dass die großen Fragen diskutiert werden.
Das wäre jetzt direkt meine Nachfrage. Wenn man sagt, es ist ritualisiert, dient das denn wirklich ja der Informationsfindung?
Es ist eine Frage, die ein bisschen wegführt von der Bundespressekonferenz und ein wenig hin zum, sagen wir mal, deutschen Journalismus, Regierung, also politischen Journalismus. Ich finde, die Politik in Deutschland ist fast ein wenig konformistisch und zwar nicht nur, weil sie ganz häufig in Form einer großen Koalition inzwischen betrieben wird, sondern wenn Sie die Bundestagswahl angucken, die letzte, und Sie sind ein vehementer Befürworter der Atomkraft, Sie sind für Militäreinsätze und zwar robuster, also unter Waffeneinsatz, Sie sind gegen den deutschen Steuerstaat in seiner für viele Ausländer wirklich stupenden Form. Mindestens für Schweizer, sagen wir es mal so. Mindestens für Schweizer. Wen hätten Sie wählen können 2013? Eigentlich ganz wenige. Die deutsche Politik ist sehr konformistisch. Das ist per se nichts, das kritisiere ich nicht. Das ist einfach so. Und ist da der Hauptstadtjournalismus ein Korrektiv? Ich glaube nicht, er transportiert diese Homogenität eigentlich weiter. Und das meine ich mit dem Ritualisierten. Es sind so diese kleinen Kämpfe, aber im Großen eigentlich eher nicht.
Vater, möchte ich gleich dazu äußern. Ich würde gerne aber eben Herrn Jung noch kurz, weil wir ihn noch nicht hier in der Runde eingebunden haben. Herr Jung, Sie durchbrechen ja dieses Ritualisierte regelmäßig und es gibt Sprecherinnen, die haben ja auch letztens gesagt, als ich gefragt habe, gehen Sie eigentlich gerne in die Bundespressekonferenz, da sagte jemand, nee, wissen Sie, da ist jetzt immer so einer, der stellt immer so komische Fragen. Und er meinte Sie damit, Thilo Jung.
Schön.
Ja, ist ja die Frage. Auf jeden Fall, wie stark... Wie wichtig ist es Ihnen, dieses Ital zu durchbrechen? Ist das Ihre Triebfeder oder was treibt Sie an? Warum stellen Sie Fragen, die manche andere vielleicht nicht stellen?
Das haben wir uns auch immer wieder gefragt. Also ich habe da jetzt keine Motivation hinter gehabt, dass ich jetzt irgendwelche Rituale aufbrechen will, weil ich bin ja auch erst noch nicht mal 2 Jahre Mitglied und habe erst mal, glaube ich, das erste Jahr erst mal versucht zu verstehen, was hier abgeht. Also ich komme ja auch nicht aus klassischen Politredaktionen, wo ich gewohnt bin, wie über Hauptstadtpolitik gesprochen wird, sondern ich habe mir erst mal ein Jahr lang angehört, wie hier zwischen Journalisten, Hauptstadtjournalisten und der Regierung kommuniziert wird. Und es
kam, was ist Ihr Befund? Was geht da ab?
Das ist so ein Business-to-Business-Modell. Also gerade tagespolitische Journalisten, die einen Beitrag oder einen Artikel schreiben müssen, kommen hin, um sich ein Zitat abzuholen, um ein Quote zu bekommen und so weiter und so fort. Und die Sprecher kommen hin, um bestimmte Botschaften abzusenden. Also ich meine, ein Sprecher ist ja auch ein PR-Mann. Und Herr Seibert ist der, sagen wir mal so, der wichtigste PR-Mann des Landes. Und er versucht, seine PR und das Volk zu bringen. Und da sind natürlich auch die Hauptstadtjournalisten die Transporteure dessen. Und meine Motivation war irgendwann einfach mal zu gucken, ob die Fragen, die sich mir stellen, also die vielleicht auch vom allgemeinen Interesse sind, hier überhaupt beantwortet werden. Und das haben wir dann irgendwann angefangen zu, anfangs habe ich irgendwie nur schriftlich dokumentiert, indem ich einfach nur die Protokolle mal irgendwie online gestellt habe, um zu sehen, ob das überhaupt die Leute interessiert. Irgendwann war dann letztes Jahr, glaube ich, der Ausgangspunkt, dass wir das gefilmt haben, der CIA-Folterbericht, das war so eine Herzensangelegenheit von mir, da wollte ich unbedingt, dass ich das mal auch filme, wie die Bundesregierung so tut, als ob sie damit gar nichts zu tun haben und gleichzeitig ja, weil es ein Alliierter ist, sich davon dann irgendwie auch versuchen zu distanzieren, aber irgendwie dann doch auch nicht. Und wir haben da so Schnipsel reingestellt und dann irgendwann haben die Leute, also auch die Zuschauer gesagt, hey, was wird denn da sonst noch gefragt? Wer stellt dann da sonst noch Fragen? Dann haben wir thematisch das eingestellt, also zu demselben Thema, zu dem ich gefragt habe, auch noch die anderen Kollegen eingestellt. Das wurde dann halt immer länger und dann irgendwann haben die Leute gesagt, ja, warum ladet ihr nicht das ganze Ding hoch? Also wir würden mal sehen, wie das ganze Ding funktioniert. Und mittlerweile machen wir das seit einem halben Jahr, dass wir das komplett online stellen abends und die Leute, also die meisten gucken sich diese Schnipsel gerne an, also da Hunderttausende, aber wir sind selbst überrascht, dass sich jede REC-PK hören und gucken sich ca. 20.000 bis 30.000 Menschen an. Und das finde ich gut, weil dadurch wird auch ein bisschen transparent, wie Politik funktioniert. Und Politik funktioniert ja nicht nur mit den Politikern und dem Apparat, sondern auch mit dem Hauptstadtjournalismus. Mhm.
Herr Vater, Sie wollten dazu was sagen. Sie haben jetzt, Herr Jung hat jetzt gesagt, Journalisten sind die Transporteure der PR der Regierung. Ist das, der richtige Eindruck?
Halb und halb. Also erstens finde ich das toll, wenn er 20.000, 25.000 Leute hat, die sich mit dem beschäftigen, was er aus der Bundespressekonferenz raus transportiert. Das sind 20.000 Leute, 25.000 Leute, die in irgendeiner Weise etwas mitbekommen. Das ist für mich ein Teil der politischen Bildung, ganz ohne Zweifel. Ob das immer besonders gut oder schlecht gemacht ist, kann ich nicht beurteilen. Das Zweite ist, konformistisch kann ich die Situation so nicht ansehen. Wenn man die Bundespressekonferenz isoliert betrachtet, ja. Wenn Sie sich aber anschauen, dass die Bundespressekonferenz heute die Funktion hat, da holen die Journalisten sich noch sozusagen das Quote, das sie brauchen, um ihre Geschichte abzuschließen. Da kriegen sie ja nichts Neues. Wenn man sich vorstellt, dass um die Bundespressekonferenz herum viele Informationskanäle existieren, Gruppen und, da holt man sich ja das, was wirklich interessant ist. Da ergibt sich dann so etwas wie ein Zusammenspiel zwischen dem, zwischen der Institution und was die leistet und was die bringt und dem, was ich mir draußen hole. Ist kein schlechter Zustand. Die Rolle des Journalisten dabei. Ich glaube, dass die Journalisten noch nie so große Chancen hatten, an Informationen zu kommen und eine eigene Meinung zu bilden und diese eigene Meinung auch unter die Leute zu bringen, noch nie so eine große Chance wie heute. Es gibt eine Fülle an Informationen, die hat es vor 10, 20, 30 Jahren noch gar nicht gegeben. So, die Journalisten, die damals gearbeitet haben, die haben sich mit einer begrenzten Anzahl von, sagen wir mal, Inputs zufrieden geben müssen. Heute ist alles transparent. Alles da. Man kann sich alles besorgen. Eine Riesenchance. Und Sie, unter den Bedingungen werden Sie ganz unterschiedliche Typen finden. Sie werden den Typ, der stur die Bundespressekonferenz abhakt und sich da, Sie werden ihn finden. Ich finde das hochinteressant, was er macht. Vielleicht etwas ganz Neues. Insofern sind die Berliner Parlamentskorrespondenten in einer so gesehen recht guten Situation. Ich lasse mal das ganze Ökonomische außen vor. Mhm. Besser jedenfalls als zu der Zeit, als die Journalisten aus ihren, sozusagen für ihre Milieus berichtet haben. Noch in den 70er Jahren, in den 60er Jahren war es eine Milieuberichterstattung. Die Schwarzen berichteten für die Schwarzen und die Roten für die Roten. Die Schwarzen waren im Ruderclub und die Roten waren dann in der gelben Karte. So,
das sind die Hintergrundkreise. Ja.
Doch, diese lang andauernde Entideologisierung hat der Bundespressekonferenz gut getan.
Trotzdem funktioniert die Bundespressekonferenz ja immer noch so wie zu Anfang. Da sitzen die Journalisten, da sitzen die Regierungssprecherinnen und Sprecher. Gregor Mainz, ist das, wo man sagt, auch heute, wenn der Vater sagt, die Journalisten haben so eine große Freiheit, so viele Möglichkeiten zu berichten oder ihre Meinung zu bilden, welche Rolle spielt denn dann wirklich noch der einzelne Regierungssprecher und das, was er da sagt?
Sorry, ich muss einen kleinen Schritt zurückgehen, denn wenn hier der Eindruck entsteht, als sei die Bundespressekonferenz sozusagen der Transmissionsriemen der PR-Maschine der Bundesregierung, dann kann ich mir vorstellen, lieber Herr Jung,
so habe ich es auch nicht gesagt.
Nein, aber gesagt. Wenn hier der Eindruck entsteht, sagte ich, dass Sie dann der Einzige wären.
Habe ich auch nicht gesagt.
Dass Sie dann der Einzige wären, der die Regierungspressekonferenz 1:1 ins Netz stellt und somit diese Funktion erfüllt. Tatsächlich ist es doch so, dass wir sozusagen den Plausibilitätstest für die Regierung bilden, ob sie mit ihrer Argumentation öffentlich bestehen kann oder nicht. Sie bildet sich eine Meinung, wie sie im Vorfeld zu bestimmten Themen ein Wording vorbereitet und dann probiert sie es bei uns aus. Wenn es uns einleuchtet, dann werden wir es möglicherweise transportieren und kenntlich machen. Aber wenn nicht, dann werden wir es nicht transportieren oder nur transportieren, dass das nun wirklich nicht akzeptabel ist, diese Darstellung der Bundesregierung.
Also das würde doch dann aber heißen, dass es keinen Sinn macht oder dass es für den oder umgekehrt gefragt, macht es dann Sinn, die Bundespressekonferenz so ins Netz zu stellen, weil sie dann nicht von Journalisten bewertet ist oder nochmal mit anderen Informationen angefüllt wurde?
Also darüber kann ich nun wirklich nicht urteilen, weil wir sind der Zusammenschluss von Hauptstadtkorrespondenten und was jeder Hauptstadtkorrespondent mit seinen Informationen macht, woher er sie auch bekommt, ob durch individuelle Recherche oder durch Fragen in der Bundespressekonferenz, das geht mich nichts an als Vorsitzender der BPK. Aber was ich wohl sagen kann, dass es nicht so 1:1 ist. Also die Bundesregierung erzählt irgendwas und wir berichten alle darüber. Also das kann man beim besten Willen auch nicht erkennen. Die Bundesregierung kommt hin und sagt, wir machen eine tolle Arbeit und am nächsten Tag steht in allen Zeitungen, oh, die Bundesregierung macht eine tolle Arbeit. Also das habe ich noch nie erlebt.
Ich meine, in dem Sinne könnte man so umdrehen und sagen, dass ich wie kein anderer die PR der Bundesregierung übertrage. Also so wollte ich es ja nicht verstanden wissen. Okay. Wir wollen ja zeigen, wie die Bundesregierung informiert und wie sie argumentiert. Und das kann man dann, da kann jeder selbst sehen und versuchen zu verstehen, ob demjenigen das einleuchtet. Und das kommt aufs Thema auch an. So würde ich sagen.
Okay, Herr Guyer, Sie wollten dazu.
was sagen? Journalisten sind ja eine schreckliche Spezies Mensch. Die Bundespressekonferenz ist eine wunderbare Organisation, aber wie wir halt so sehen, wir versuchen, Haare in der Suppe zu finden. Und das versuche ich jetzt auch, weil ich finde schon, die Bundespressekonferenz hat ein Element, das Betriebsblindheit fördert. Eben weil es den Eindruck erweckt, die Journalisten sind wirklich im Driver's Seat, was sie nur zum Teil sind. Die Bundespressekonferenz funktioniert besonders dann gut, wenn es so die kleinen täglichen Routinefragen des Regierungsalltages aufdeckt und sich mit denen auseinandersetzt. Sie ist definitiv kein Ort der Auseinandersetzung über große Themen. Und das ist auch nicht schlecht. Ich finde nur, dann muss sich die Hauptstadtpresse ein bisschen auch überlegen, wie kriegen wir diese Betriebsblindheit, die wir in dem System drin haben, wie kriegen wir die raus? Und ich kann ja nur, ich bin ja nicht mehr, ich war jetzt 10 Jahre lang, habe ich das hier von Berlin aus gemacht, jetzt bin ich einfach Zeitungsnutzer oder Mediennutzer. Ich schreibe immer noch relativ viel über Deutschland, bin aber im Wesentlichen ja Mediennutzer inzwischen. Und ich muss eben doch schon feststellen, dass das ganze System der Hauptstadtpresse relativ konforme Meinungen produziert. Und da glaube ich, da fehlt es einfach der Hauptstadtpresse ein wenig bei all dem, dass man sich sagt, ja eben, wir sind die, die einladen und wir sind die, die sozusagen die Themen vorgeben, ein wenig an Selbstreflexion und an Kritik, sich zu überlegen, wie man mal wirklich out of the box denken würde.
Ich meine, das hat ja selbst der Außenminister vor ein paar Monaten festgestellt, diese Homogenität im Hauptstadtjournalismus auch, oder auch im Mainstream. Und das ist ja auch ein großes Problem. Und wenn man sich den George Packer-Artikel im New Yorker vor einer Weile anguckt, der hat ja unglaublich festgestellt, sag mal, was ist eigentlich hier in Berlin los? Wo ist denn die Debattenkultur? Wo wird denn wirklich mal thematisch debattiert? Also da ist das Thema nicht Flüchtlinge gut oder schlecht, sondern es geht auch mal wirklich um alle möglichen Fragen. Und die, also anders, wie hat er es gesagt, anders als Amerika, wo es tausende Debatten gibt und es fast unmöglich ist, da irgendwie mal einen Konsens zu finden, wird in Deutschland, ist der Konsens Standard. Und das würde ich auch so unterstreichen. Also in gewisser Weise ist da schon ein gewisser Konformismus hier zu spüren.
Würde ich gerne Herrn ÖB nochmal zu fragen, haben Sie da oder können Sie da wissenschaftlich das irgendwie belegen oder haben Sie darüber geforscht, wie sich die Art der Fragen vielleicht entwickelt hat und welche Rolle, können wir ein Mikro hier hin haben? Also hat sich die Art der Fragen, hat sich das verändert oder die Offenheit der Antworten vielleicht auch?
Ich glaube, das hat sich soweit nicht sehr viel geändert, weil es war nicht, soweit ich es sehen kann, Ziel der BPK von Anfang an Orte der Debatte zu sein, sondern eher eine Kollektiv zu schaffen, eine Kollektivisierung der Kosten für die Journalisten und die Journalistengruppen dann zusammenzubringen. Wegen materieller Gründe, wegen auch politischer und journalistischer Gründe. Und von vornherein war es klar, es gibt ein Kollektiv, Bundespressekonferenz, und daneben gibt es diese verschiedenen Kreise, die sehr stark politisch waren, etc. Aber zum Beispiel am Anfang an, wenn Adenauer sein Adenauer-Tee organisieren wollte, hat sich direkt die BPK eingesetzt, um zu sagen, dort müssen alle politische Lage eingeladen werden. Also immer diese Kollektivisierung. Und das schafft in der Tat dieser Eindruck einer Homogenisierung, weil in Hauptstadtjournalismus, wenn man bei der Kanzler sitzt oder der Kanzlerin, bei einem Minister, streitet man sich nicht. Und oder wenn, dann ist es unter drei. So muss es nicht rauskommen. Die Debatten finden dann statt in den Redaktionen, aber dann in Frankfurt, in Hamburg, in München und nicht in Bonn und danach in Berlin. Mhm. Aber dieser Kollektiv war immer, ist immer lustig zu sehen. Es macht nicht permanent, die BPK macht nicht permanent einen Kampf für die Kollektive, das Kollektiv Journalisten, sondern ab und zu, wenn ein, und dieser Kampf kann sowohl gegen einen Journalist sein oder gegen eine Institution, die neue Beispiele. Wir haben gestern Abend von diesem Bundesverfassungsschutzamt gehört und wie die BPK reagiert hat. Aber 3 Jahre davor konnte sie auch ein Spiegeljournalist rügen, er respektiert nicht mehr die Regeln. Mhm. Und so, das ist schon was sehr einmalig, dass Journalisten andere Journalisten rügen, weil sie die kollektive Regeln nicht respektieren. Mhm. Es gab nur einen kleinen Moment, einen sehr interessanten Moment, wenn die Regierung von Bonn nach Berlin gekommen ist, so 3-4 Jahre, wo alle Politiker und Journalisten versucht haben, ein bisschen die Regeln umzugehen, zu sprengen. Aber niemand hat sich wirklich, konnte nicht die neue Regeln setzen.
Okay,
Schröder wollten andere Sachen tun, ging nicht. Ja. Andere Journalisten wollten Sachen tun, das ging auch nicht.
Okay, also man hält sich stark an Regeln, man ist sich ja des Vereins bewusst, dass man Mitglied in einem Verein ist, der eben gemeinsam für eine Sache steht, Birgit Schwarzsiegel.
Ja, Stichwort Regeln. Ich weiß nicht, ob das allen im Saal bekannt ist. Für mich war das auch neu, als ich nach Deutschland gekommen bin. Unter 1, unter 2, unter 3. Unter 3 heißt, man erfährt etwas, aber man schreibt und berichtet nicht darüber. Es darf nur sozusagen einfließen in die Bewertung einer Situation. Unter 2 keine konkrete Quelle. Unter 1, also man darf sozusagen schreiben, sagen, wer der Zitatgeber, die Zitatgeberin ist. Das hat mich schon sehr erstaunt und es hat mich auch erstaunt tatsächlich, wie sehr diese Regeln eingehalten werden und wie schnell, und das Beispiel ist jetzt gerade genannt worden, man geächtet wird, weil wenn man diese Regeln bricht, weil manchmal, finde ich, gibt es dann schon Situationen, wo also Schweigen nicht die erste Journalistenpflicht ist oder sozusagen bestimmte Dinge nicht zu transportieren. Das ist, glaube ich, etwas sehr Deutsches auch, dass man sich diese Regeln gibt und dass man sich so starr daran hält. Wobei man auch dazu sagen muss, es passiert dann oft, dass unter 3 auch gar nichts Sensationelles gesagt wird. Das kommt nämlich auch noch dazu. Sondern, dass das eigentlich Banalitäten sind, die aber dann sozusagen in diesem Gewand der besonderen, exklusiven Information daherkommen. Das muss ich sagen, ist dann das eine oder andere Mal doch etwas unbefriedigend.
Ja, und wenn während der Regierungspressekonferenz Informationen unter 3 gegeben werden, dann gibt es einen Pfeifton, der drüber gelegt wird, dass man das dann zum Beispiel im Netz dann nicht versteht.
Hey. Schade, ja.
Ja.
Oft versäumt man. Ich finde die Idee auch von einem Kollektiv, also ich weiß nicht, ob ich das befremdlich finden sollte, aber ich finde, das sollte nicht so sein. Also, dass wir Journalisten ein Kollektiv sind. Und ich habe das so ein bisschen gemerkt, das war ganz am Anfang, haben sich viele Kollegen aufgeregt über Themen, die ich thematisieren will und Fragen dazu stelle. Und da kam am Ende ein Kollege, der wurde fast handgreiflich und hat sich aufgeregt. Das war auch an einem Freitag. Was thematisierst du denn hier? Das interessiert uns nicht. Stell Fragen, die uns alle interessieren. Wo ich mich zusammenreißen musste und sagen, ich wollte erst sagen, ja, du stellst dir auch Fragen, die mich nicht interessieren. Ich würde aber auch nie auf die Idee kommen zu sagen, dass du die Fragen hier nicht stellen solltest. Das geht einfach den anderen Kollegen nichts an, was mich interessiert und was ich von allgemeinem Interesse halte. Und da kam dann die Idee von dem anderen Kollegen her, naja, wir sind hier ein Kollektiv und wir sollten uns alle nur daran halten, was uns alle interessiert. Dabei gibt es das nicht, was alle interessiert. Ich kann nur ahnen, was alle interessiert und das stelle ich dann. Aber trotzdem, ob das die anderen Kollegen interessiert, ist, muss mir auch egal sein.
Ja, ist ja die Frage, also die Journalisten als Gruppe oder wenn auch beschrieben als Meute, die dann auch gemeinsam funktioniert und gemeinsam Regeln hat und wo es auch bestimmte Dynamiken sich entwickeln. Herr Vater, wie sehr haben Sie das so empfunden, dass das ein Kollektiv ist?
Naja, die saßen vor mir. Und der Sinn dieses Kollektivs bestand darin, mich um die Fichte zu führen oder dabei zu ertappen, dass ich etwas nicht weiß. Ganz einfach. Ich glaube, dass solche Kollektive notwendig sind, unabhängig von einem Einzelfall. Ein Kollektiv bietet Schutz. Und es hat mich, wenn ich das nur am Rande hinzufügen darf, gestern, während der Einführung dieses ersten Tages, doch außerordentlich gestört, dass kein Redner darauf eingegangen ist, mal zu fragen, wie sieht es denn mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten und den Mitentscheidungsmöglichkeiten der Journalistinnen und Redaktionen aus? Kollektive Frage. Niemand hat das gemacht. Also das Gerechtigkeitsthema wird schon gar nicht mehr diskutiert. Das halte ich für einen großen Mangel. Ansonsten sind Journalisten, sind Redakteure, ob sie wollen oder nicht, im ideellen Sinne in einem Kollektiv. Sie haben ähnliche Interessen, sie haben ähnliche Probleme, sie haben ähnliche Konflikte. Das wurde auch manchmal in der Bundespressekonferenz deutlich. Klar, sicher. Noch ein Punkt. Ich habe die Bundespressekonferenz und das, was dabei rauskam als Arbeitsergebnisse, eigentlich nie so konform verstanden. Und vielleicht liegt es auch an mir. Stellen Sie sich vor, die Bundespressekonferenz zweite Hälfte 60er, erste Hälfte 70er Jahre. Das waren 10 Jahre, fast nur Konflikt. Konflikt zwischen Leuten, die die Friedens- und Ostpolitik schroff ablehnten, indiskretionierten, die Regierung vorantrieben und auf der anderen Seite die Leute, die diese Friedens- und Ostpolitik unterstützten. Die einen trafen sie im Ruderclub, die anderen in der gelben Karte. Das war schon etwas, was mit Mainstream oder mit Anpassung oder Konformität nichts zu tun hatte.
Aber heute haben wir ja auch eine Menge Konfliktpotenzial. Und wenn wir sehen, wo die Gesellschaft jetzt ist, die einen sind für die Willkommenskultur, die anderen sind dagegen. Die Gesellschaft ist ziemlich gespalten, wenn man nach neuesten Umfragen geht. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt hier alles Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Gesellschaft. Und würden Sie sagen, das bildet sich nicht ab heutzutage?
Es bildet sich so, wie es damals war, noch nicht ab. Ein Riss, wie er damals durch die Gesellschaft ging, ist heute nicht zu registrieren. Es gibt Leute, die protestieren, Pegida etc. pp., aber das sind immer noch Einzelne. Die Funktionseliten in Deutschland sind durch die Bank positiv. Ob sie sich genügend melden, die Ärzte, die Rechtsanwälte, Journalisten, weiß der Teufel, wer noch, und eine bestimmte Position unterstützen, ist eine andere Frage. Aber in der Regel sind sie positiv eingestellt.
Das ist aber die Frage, was das denn für den Journalismus bedeutet. Da würde ich gerne Gregor Mainz nochmal zu fragen. Was bedeutet das denn, wenn Herr Vater das jetzt so sagt, dass man das nicht so spürt wie in den 70ern, und Herr Guia hat es ja auch angesprochen, heißt das, wir sind da ja ein bisschen zu eingeschlafen als Journalisten?
Ich habe mal wieder erst noch ein anderes Problem mit den Begriffen, mit denen wir hier unsere Arbeit belegen, die führt dann direkt dahin, dass wir hier irgendwie konform unterwegs wären und dass die Bundespressekonferenz ein Kollektiv sei, kann ich nun wirklich nicht erleben. Also insofern, wie auch Kollege Jung gerade schon sozusagen aus dem Leben des Brian die Szene zitiert hat, wir sind alle Individualisten und einer schreit, ich nicht. Also Das hat schon was, also jeder geht dahin, jeder hat vorher mit seiner Redaktion gesprochen und wenn er die Frage nicht stellt, die Zentrale interessiert, ja, sorry, warum schicken wir den Mann denn extra nach Berlin? Warum bezahlen wir denn so viel Geld für den, dass der die entscheidende Frage des Tages stellt? Und wenn das nun mal zufällig ein Thema ist, was sehr viele interessiert, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt heute sehr viel über die Tornado-Einsätze der Bundeswehr über Syrien fragen werden. Ja, ist das jetzt konformistisch, dass uns das alle interessiert?
Ja, oder es ging ja darum, dass wir uns an bestimmte Regeln halten.
Sind wir ein Kollektiv? Und da muss ich sagen, also wenn wir das Kollektiv dann wirklich auf die Arbeitsmöglichkeiten hinführen, dann kaufe ich den Begriff. Dann geht es darum, dass wir als Bundespressekonferenz immer dann hinter den Kulissen in Erscheinung treten, wenn beispielsweise eine spannende Untersuchungsausschusssitzung ist und dieser Bundestagsausschuss sich entschlossen hat, in einen Raum zu gehen, wo gerade mal 10 Zuschauer Platz finden. Dann mischen wir uns ein und fragen, ob wir nicht einen anderen Ausschusssaal auch dafür finden, wo vielleicht 150 Kollegen dann oben Platz nehmen können. Das sind so Sachen. Oder wenn vor Koalitionsrunden im Kanzleramt im strömenden Regen alle draußen stehen müssen und die Gesundheit in Gefahr bringen, dann kann man auch mal gucken, ob vielleicht das Kanzleramt für die Zeit des Wartens schon geöffnet werden kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir sagen, ja, da treten wir auch als Bundespressekonferenz in Erscheinung, um die Interessen unserer Mitgliedschaft in Sachen Arbeitsmöglichkeiten klarzumachen. Aber ansonsten habe ich da Probleme mit diesen Begriffen.
Eigentlich wollen Sie noch was sagen dazu, ob wir ein bisschen zu eingeschlafen sind, in dem Sinne, dass wir vielleicht bestimmte Konflikte, die es gibt in der Gesellschaft, dass wir die zu wenig abbilden?
Gerade ich weiß es nicht. Ich hab dies nur noch in der Schlussphase erlebt, dass die Bundespressekonferenz zweigeteilt war in die Schwarzen und die Roten, die beide ein gewisses Sendungsbewusstsein hatte. Das machte sich dann auch bei den Vorstandswahlen immer sehr kompliziert bemerkbar. Also wenn da oben ein Schwarzer war, dann mussten da unten aber ganz viele Rote sein und da oben ein Roter und darunter. Ich weiß nicht, also mir ergeht es so, dass das nicht unbedingt ein Qualitätszeichen ist dafür, ob man sich jetzt irgendwo ideologisch festgelegt hat oder nicht.
ÖB, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, vielleicht, weil Sie die Begrifflichkeit der Wörter erwähnt haben. Wenn ich, und ich habe den Wort Kollektiv in der Runde gebracht, ich denke nicht oder ich wollte nicht sagen, dass das Kollektiv eine Partei, eine Gewerkschaft, eine Meute oder eine Kirche ist, sondern es ist schon eine Organisation, die für das kollektive Hauptstadtjournalismus arbeitet. Innerhalb, und wir haben schon verschiedene Beispiele erwähnt, waren und sind immer Journalisten von ihrer eigenen Meinung, von verschiedenen Zeitungen, von verschiedenen Medien. Und das Kollektiv bedeutet nicht, dass sie sich hinter ihre eigene Meinung stecken und die nicht in den Vordergrund bringen. Hier sprechen wir von einem anderes Problem, Konformismus. Konformismus ist nicht, soweit ich sehe, ein Effekt der Bundespressekonferenz. Es ist eher eine Sozialisation der Journalisten. Es ist nicht, weil es eine Institution gibt, dass die Journalisten weniger ideologisch arbeiten. Es ist einfach, weil die Personen ideologischer nicht mehr so ideologisch arbeiten, nicht mehr im Vordergrund eine Meinung setzen wollten. Es gibt auch andere Gründe, die ökonomische Gründe, wenn man im Prekariat des Journalismus arbeitet. Geht man hin, wo man hingeschickt wird und also nicht.
Hauptstadtjournalisten aber nicht sind.
Also ja, obwohl, wenn man statistisch reinguckt, dieses Prekariat erhöht sich auch innerhalb dieser Gruppe. Und es gibt auch trotzdem im Hauptstadtjournalismus einen kommerziellen Druck. Du musst was produzieren. Man sieht auch, dass die Redaktionen sich zusammensetzen, damit sie ihre ökonomischen Probleme ein bisschen umgehen. So, besser vier Journalisten in einer Redaktion als vier Redaktionen mit einem Journalist.
Herr Guia, ich habe den Eindruck, Sie wollen widersprechen. Sie wirken so, als gibt es was, was Sie hier stört. Ist es
das Prekariat? Nein, das Prekariat, also ich glaube, das wird natürlich, gibt es sehr unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse, auch hier im Hauptstadtjournalismus, das ist ganz klar. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass die in der Bundespressekonferenz zusammengeschlossenen Mitglieder diejenigen sind, denen es besonders schlecht geht. Da würde ich eher, dass die in den Online-Redaktionen irgendwie in den Stammhäusern oder die freien Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht, dass wir es auf die ökonomische Dimension zurückführen sollten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so im marxischen Sinne. Das, glaube ich, trifft hier nicht zu. Sondern es ist vielleicht schon, was Herr Übey angesprochen hat, eine Frage der generellen Sozialisation oder auch des generellen Rollenbildes. Deutsche Journalisten, und das hat sicherlich auch etwas mit der Genese dieser Bundesrepublik Deutschland zu tun, haben immer noch zu einem erstaunlich hohen Ausmaß diesen Anspruch, wir sind hier als Volksbildner unterwegs. Das ist etwas, was so in anderen Ländern sicher nicht vorhanden ist. Da würde man eher sagen, Journalisten sind Teil der politischen Auseinandersetzung und müssen die Fragen, die da verhandelt werden, zu größter Klarheit bringen. Aber sie sind nicht dazu da, einem gesellschaftlich erwünschten Verhalten zu einem Durchbruch zu verhelfen. Also ich finde das jetzt in der Willkommenskultur. Das kann man positiv finden oder negativ finden, aber es war von Anfang an klar, dass diese sprunghaft angestiegene Einwanderung zu großen Problemen führen würde. Aber sehr lange, also über mehrere Wochen, waren die Journalisten eigentlich diejenigen, die sehr stark das positiv besetzt haben. Es gab gewisse Ausnahmen, aber insgesamt hat man sehr positiv über die Willkommenskultur geschrieben. Vielleicht sehe ich das kritischer anders, weil ich aus einem Land komme, wo über Ausländerpolitik seit 60 Jahren sehr kontrovers diskutiert wird, und wo es von Anfang an eine sehr große Auseinandersetzung gegeben hat. Und ich will das auch hier gar nicht unbedingt sagen, das ist besonders kritisch. Die deutsche Konsenskultur hat auch ihre großen Meriten. Aber da sind wir jetzt wieder dabei, eben die Journalisten sind Teil dieser Konsenskultur und das ist das Zentrale, eben ihre Sozialisierung. Das ist wichtiger als tatsächlich die Bundespressekonferenz.
Aber wenn man jetzt gerade im Moment diese Auseinandersetzung über die Willkommenskultur, es wurde jetzt bei den Auseinandersetzungen mit der AfD, sagte der AfD-Vertreter Gauland, die Leute haben genug vom Willkommensfernsehen, vom Öffentlich-Rechtlichen. Das sind ja so Worte, da gibt's Lügenpresse, ist das, was jetzt, da werden Reporter inzwischen angegriffen. Also das wird ja nicht einfacher, diese Auseinandersetzung zwischen Journalisten und dem und Gesellschaft, die wird ja eigentlich härter im Moment. Also welche Rolle müssen denn dann Journalisten dann da spielen? Wie müssen sie damit umgehen?
Ich glaube, da sind wirklich die Journalisten nur im Beiboot. Das zentrale Problem ist da natürlich, dass ein nicht kleiner Teil offensichtlich der Bevölkerung das glaubt, nicht entsprechend repräsentiert zu werden und keine Möglichkeiten hat, glaubt, keine Möglichkeiten zu haben, sich zu artikulieren. Und wenn Sie angucken, wer so im insgesamt die Politik von Merkel unterstützt, das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt für die ihre eigene Schwesterpartei ausnehmen, ist es ja eine sehr, sehr große Koalition, die da vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, das ist das zentrale Gefühl, dass es dann eben Leute gibt, die sagen, wir können gegenüber dieser Übermacht nichts machen. Und das kanalisiert sich dann auch, indem sie es an den Medien festmachen. Aber die Medien sind da wirklich nicht das zentrale Problem. Die sind eigentlich mehr der Sack, aber man meint eigentlich den Esel.
Herr Vater, dazu was? Ja.
Also ich sehe das ganz anders. Wenn ich mir überlege, da kommen 6, 7, 8, 9, 10, 12.000 Menschen zusammen. Und ich überlege mir anschließend, wer kann der Masse dieser Leute helfen, zu einem vernünftigen Eindruck dessen zu kommen, was um sie herum passiert. Das sind die Zeitungen, die Zeitschriften, der Rundfunk, die lokalen Dinge, die regionalen Dinge, die sind alle ungeheuer wichtig. Denn wenn sie mit denen nicht Kontakt kriegen und von denen keine vernünftigen Informationen und Anleitungen kriegen und Aufhellung kriegen, mit wem reden die denn sonst? Sie reden mit der Nachbarschaft, die sie nur bestätigt. Da sind die Medien insgesamt in einer Schlüsselrolle. In einer stärkeren und wichtigeren Schlüsselrolle als die sogenannte Politik, glaube ich. Ich glaube, erst dann, wenn die Medien vorgearbeitet haben und ein Stück weit diese merkwürdigen Vorstellungen aufgebrochen haben, haben Parteienvertreter wieder eine gute Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Nicht umgekehrt. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Also,
dass das hieß aber dann doch, dass die Medien ein Stück der Arbeit der Politiker übernehmen müssen?
Nein. Das ist auch Aufgabe der Medien. Die Medien haben die Aufgabe, die Leute mit möglichst guten Informationen auszurüsten, auszustatten. Und wenn die Leute das wünschen, dann können die Medien auch denen einen Ratschlag geben, in Form eines Kommentars, was richtig und was falsch ist. Das ist ja nichts Neues, das wird ja seit x Jahren gemacht. Aber ich glaube, dass das der erste Schritt sein sollte. Es hat keinen Sinn, einen Parteienvertreter, der hochgradig sozusagen angegriffen wird und der etwas symbolisiert, hier diese Schweinegesellschaft, gegen die es geht, hinzuschicken und diesen Leuten zu konfrontieren, damit die sich da mal eine Stunde zanken. Aber Medien können sehr wohl das, was in den Köpfen der Leute steckt, allmählich etwas auflockern, wieder ins Fahrwasser der Vernunft kriegen. Ich halte das für ganz wichtig.
Das klingt ja so, als hätten Medien die Aufgabe einer politischen Bildung. Ich würde gerne mal, Birgit Schwarz, Sie haben so den Kopf geschüttelt.
Ich muss da ein bisschen widersprechen. Hat auch damit zu tun, dass ich mir selber die Frage stelle, welche Rolle Medien da haben. Es funktioniert ja nicht mehr so wie früher, so klassisch, dass man sozusagen aus Funk und Fernsehen und mit seiner Tageszeitung informiert wird, sondern es gibt eben auch die sozialen Medien, die eine große Rolle spielen, die weniger als Aufklärer, meiner Ansicht nach, sondern vor allem als Verstärker von Meinungen und Emotionen funktionieren. Das ist etwas, was ich ganz, ganz stark beobachte. Das ist etwas, wo sozusagen Gefühle, Vorurteile, Wut, ganz stark Emotion und wenig Fakten eine große Rolle spielen. Und das ist etwas, sehr stark den früheren klassischen Informationskanälen entzieht. Und da stelle ich auch durchaus fest, wie gesagt, ich arbeite für den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass das ein Phänomen ist, womit gerade auch, sage ich jetzt mal, althergebrachte Medieninstitutionen sich ein bisschen schwer tun, sich überlegen, wo trifft man die Leute, die sich ihre Informationen aus dem Netz holen. Da gibt es ganz sicher einen Nachholbedarf. Auf der anderen Seite sehe ich das auch durchaus kritisch, was ich da im Netz lese, und frage mich, ob nicht tatsächlich unsere Rolle wäre, dem auch ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Also sozusagen da, wo ganz viel Meinung und aufgeheizte Stimmung ist, dem Fakten entgegenzusetzen. Das Problem ist nur, das habe ich auch festgestellt, und ich war sehr viel unterwegs, unter anderem auch in Dresden, man wird ja gar nicht mehr ernst genommen. Also sozusagen ein Fakt, der präsentiert wird, wird ganz klar sofort als Propaganda oder als Versuch, irgendwie eine Meinungsbildung zu verändern, wahrgenommen. Das ist ein, für mich, finde ich, sehr interessantes Phänomen. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, wie man damit umgeht. Also ich habe es selber, und ich kann sagen, am eigenen Leib tatsächlich erlebt, dass man, wenn man mit einer Kamera oder mit einem Notizblock auftritt, schon mal klassisch der Feind ist. Und dann schlägt einem erst einmal eine Welle von Ablehnung entgegen, und es wird auch überhaupt nicht ernst genommen, was man tut. Das ist, also in einer solchen Situation hat man fast keine Chance, in irgendeiner Weise gar nicht einmal aufklärend zu wirken, schon allein ins Gespräch zu kommen.
Seine Arbeit zu machen, ganz schlecht.
Seine Arbeit zu machen,
ja. Ganz genau. Herr Jung, Sie wollten auch dazu noch was sagen?
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man gerade mit Menschen, die bei Pegida sind, die kann man nicht mit Fakten abholen. Die kann man, da hilft keine Bildung. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, den ich ansprechen wollte. Wir führen oft die falschen Debatten. Und bei Pegida, da geht es nicht um Ausländerfeindlichkeit und Islamhass und so weiter. Das sind nur Symptome. Ich finde, bei Pegida und diesen Phänomenen, da ist es so, die Leute fühlen sich nicht, und darum ist der Hass, glaube ich, auch auf die Medien so groß, sie sehen ihre Lebensrealität nicht mehr in den Medien abgebildet. Sie sehen nicht mehr, dass ihre Probleme in der Zeitung stehen, im Fernsehen behandelt werden. Und bei Pegida ist es, glaube ich, oft ein wirklich starkes soziales Problem. Die Leute fühlen sich verloren. Die haben in den letzten 20, 25 Jahren, dass sie sich verloren fühlen. Und deshalb vertrauen sie den Medien nicht mehr, weil dieser Verlust wird gar nicht mehr thematisiert.
Und weil die Kommunikation zwischen Politik und Gesellschaft da irgendwo ja nicht funktioniert, oft.
Ja.
Hat man den Eindruck.
Ich wollte auch hier zu der Flüchtlingsdebatte, Willkommenskultur, das ist auch meiner Meinung nach die falsche Debatte, die wir gerade führen. Also wir sollten keine Debatte führen, ob man jetzt gegen Flüchtlinge sein kann oder nicht. Das darf gar keine Frage sein. Ich finde, die Frage, ja, finde ich, die eigentliche Debatte sollte eigentlich das Politikversagen sein der letzten Jahre, die dazu geführt hat, dass diese Krise jetzt aufgetreten ist. Also ich meine, wir haben seit 10 Jahren gewusst, alle Institutionen, die Bundesregierung hat gewusst, was auf uns zukommt. Sie wurden von ihren eigenen Institutionen gewarnt. Und dieses Versagen der Politik, also dieses Wegschauen, das ist gar kein Thema. Und das ist eigentlich gut für die Regierenden, dass das kein Thema ist, sondern dass diese Nebenschauplätze die eigentliche Debatte dominieren.
Wir wollen jetzt nicht inhaltlich über Flüchtlinge reden und über Pegida, aber über die Frage, wie eine bessere Kommunikation zwischen Gesellschaft, Politik hinkommt oder den Agierenden in der Politik. Deshalb, Gregor Mainz nochmal, welche Rolle können da Parlamentsjournalisten spielen? Eben das, was in der Regierung, was entschieden wird, was Politik darstellt, eben auf eine Art zu transportieren mit Fakten, vielleicht weniger Emotionen und Leute zu erreichen.
Ja.
Welche Rolle sollen Sie
genau
da spielen?
Genau diese Richtung ist ja von Ihnen in der Frage insinuiert, die natürlich eine Lösung darstellt. Wenn dieses Parlament in einer Art von Selbstüberforderung täglich hunderte von Themen wälzt, ohne dass das in der Breite überhaupt darstellbar sein kann, können sich Parlamentsjournalisten dann trotzdem die Mühe machen, mal hinzugucken, wie denn da als Vertreter fürs Volk bestimmte Fragen diskutiert, wie da rumgerungen wird, welche Möglichkeiten einer Lösung es gibt, was die bessere Lösung ist, was vielleicht die Alternative wäre dazu. Und das in der Vielzahl darzustellen, ist natürlich auch Rolle der Bundespressekonferenz. Deswegen laden wir ja auch nicht nur Regierung ein, sondern auch Parlament.
Herr Vater hat gesagt, er hätte sich eigentlich 3 bis 5 Stunden vorbereiten müssen für eine Bundespressekonferenz. Kaum ein Journalist hat ja heute noch die Zeit, weil das Tempo so hoch geworden ist. Wie sehen Sie das als Problem für die Parlamentsjournalisten, dass ja die Schlagzahl so viel höher geworden ist und dass man ja eigentlich keine Zeit mehr hat für eine tiefergehende Recherche?
Das ist ein Problem, natürlich. Und das eine Lösung ist ja die, dass man nicht als einer von 900 jeweils die Bundesregierung fragen muss, gib mir mal eine Grundlage, welche Position hast du entwickelt, sondern dass man das sozusagen gemeinsam als Grundlage in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz bekommt und auf der Grundlage dann weiter recherchieren kann. Das ist ja schon mal eine ökonomische Arbeitserleichterung, dass man die Basis sozusagen erstmal hier 3-mal in der Woche bekommt und dass man auch da anfangen kann, schon mal nachzurecherchieren. Was ist diese Position stimmig? Beißen sich da vielleicht Vorstellungen von Innenministerium, Justizministerium, von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium? Das sind ja auch manchmal sehr spannende Pressekonferenzen, wenn die einheitliche Haltung der Bundesregierung postuliert wird und dann, wir nennen das, ich habe da noch eine ergänzende Information dazu und dann kommt das genaue Gegenteil, dann weiß man, dass man an der Stelle durchaus ein bisschen nachrecherchieren sollte.
Warte. Darf ich einen Satz dazu sagen? Also 3, 4, 5 Stunden Vorbereitung, das hört sich jetzt ganz gewaltig an. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pressestelle mit, sagen wir mal, 5, 6 Pressereferentinnen und Referenten. Und Sie sind derjenige, der die Zügel in der Hand hält. Dann müssen die Jüngeren lernen, dass das Beste ist, was man machen kann vor einer Bundespressekonferenz, sich hinsetzen, überlegen, welche Themen kommen vor. Wer fragt solche Themen? Wie fragt er solche Themen? Wie antwortet ich darauf? Und dann nicht nur einmal, sondern ich versuche mir das im Gespräch vorzustellen. Und das dauert eben. Ich muss auch die entsprechenden Basisinformationen aus meinem Ministerium haben, damit ich damit operieren kann. Ich bin hin und wieder in die Bundespressekonferenz gegangen und hatte von 3 Abteilungen 3 unterschiedliche Aussagen. Das war nicht lustig.
Da sieht man aber, wie sinnvoll die Bundespressekonferenz ist.
Ja, manchmal wurde ich auch nicht gefragt. Aber daraus ergibt sich dann diese Vorbereitungszeit. Da steckt dann auch ein Stück weit Pädagogik drin, Jüngere dazu zu bringen, nicht nach dem Schwellenlehrerprinzip zu machen, ich bin Lehrer, ich komme über die Schwelle und entscheide, was ich mache, sondern vorher zu üben, zu sagen, das kommt dran, das, so will ich antworten, das kann ich auch machen.
Sie wollten dazu auch noch was sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein positives oder negative Sache sein wird, was ich gerade sagen werde. Ich glaube nicht, dass die BPK es hinkriegen wird, diese Lücke zwischen Gesellschaft und Politik korrigieren, weil es auch nicht in den Genetik der BPK ist. Mhm. Die BPK als Hauptstadtjournalist berichtet über die Hauptstadt, also über Parteien, über Parlamentarismus, über das Bundestag, Bundesrat, über die Regierung. Und auch wenn sie sehr offen ist und dann eine Gewerkschaft einlädt, hat man trotzdem den Vorstand der Gewerkschaft. Auch wenn man eine Greenpeace einlädt, hat man den Vorstand oder der Pressesprecher von Greenpeace. Also ich glaube nicht, dass es dieser Ort ist hier, wo man was produziert. Und wenn, dann geht man vielleicht im Tempelhof, um Flüchtlinge zu interviewen. Und dann hat man weiterhin einen Berliner Bericht. Was diese Lücke vielleicht korrigieren konnte, wäre, oder was gemacht sein soll, ist eher innerhalb der Redaktion andere Journalisten, die vor Ort lange Zeit berichten. Aber das ist vielleicht nicht der Rolle der Hauptstadtjournalist. Dieses Problem, die Leute in Dresden haben das Gefühl, man berichtet nicht über ihn. Das hatte auch, und man hatte dieselben Probleme in Frankreich vor 15 Jahren über die Banlieues. Mhm. Wenn ein Journalist in einem Banlieue ankam, wurde direkt seine Kamera kaputt gemacht, weil die Leute sagten, sie kommen nie zu uns. Wenn sie kommen, dann ist es einmal, wenn ein Auto brennt,
deshalb brennen wir ein Auto ein, damit sie kommen. Und danach, nach 3 Tagen,
ist wieder Schluss. Ja.
Ist wieder Schluss. Um diese Berichterstattung zu machen, braucht man vielleicht einen Monat lang in einem kleinen Dorf neben Dresden weiterzuarbeiten. Und auch wenn Thilo Jung so innovativ arbeitet und eine Kamera in der Bundespressekonferenz stellt, ist es immerhin eine Berichterstattung über die Berliner Politik. Und wenn junge Leute sich informieren, ist es sinnvoll. Es gehört zur politischen Bildung, aber vielleicht ist es nicht den guten Ort, um das zu besprechen. Mhm. Aber es ist gut, dass es auch angekommen ist.
Eine Möglichkeit der Lückenfüllung wäre ja auch, dass wenn die BBK andere Mitglieder zulassen würde. Also jetzt ist ja aktuell noch so, wenn ich die Satzung richtig verstehe, man muss Hauptstadtjournalist sein, man muss bei der Zeitung arbeiten, bei einem.
Dann lassen wir es doch mal richtig den Vorsitzenden eben richtig stellen.
Und dann meinen Vorschlag.
Ja.
Also derzeit genau. Ist es so, man muss hauptberuflich als Korrespondent über Bundespolitik berichten. Man muss nirgendwo angestellt sein. Der Prozentsatz der Freien nimmt weiter zu, wenn ich Herrn W. richtig verstanden habe, über die Jahre. Ich weiß nur, es entwickelt sich und insofern wollen wir auch den Charakter sozusagen der Verein der Hauptstadtkorrespondenten zu sein auch nicht aufgeben, weil wir uns sonst verlieren würden.
Aber Sie dürfen trotzdem noch kurz Ihren Vorschlag machen und dann wollen wir noch ein paar Fragen.
Man könnte ja wirklich Blogger reinlassen und so weiter, die das vielleicht nicht hauptberuflich machen, weil sie davon nicht leben können, aber dadurch würde das alles ein bisschen breiter aufgestellt werden.
Das wäre genau das Problem, weil Sie genau wissen, dass Blogger auf Fremdfinanzierung angewiesen sind und dann haben wir wahrscheinlich sehr schnell die Gefahr, dass nicht mehr journalistische Fragen gestellt werden, sondern lobbyistische und genau das wollen wir vermeiden.
Gibt es Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum? Warten Sie bitte, bis Sie das Mikrofon bekommen. Wer hat das Mikrofon? Ah, nee, eins müssen wir ja von hier nehmen. Wir müssen jetzt hier. Okay. Dort hinten gibt es eine Frage. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen und dann Ihre Frage stellen.
Ja, hallo. Ich heiße Nadine Lindner, ich arbeite fürs Deutschlandradio in Dresden und ich würde eigentlich gerne noch mal eine Frage aufgreifen. Das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen. Auf dem Panel eben wurde die Frage diskutiert, ob es im Moment eine zunehmende Polarisierung gibt. Es ist ja auch schon eben angeklungen. Mich würde mal interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Glauben Sie, dass dieser Polarisierungseffekt im Moment stattfindet oder ist es einfach nur eine Repolitisierung der Gesellschaft, die vielleicht auch was Positives haben könnte? Dazu hätte ich gerne mal ein paar Meinungen vom Podium.
Ein paar Meinungen direkt. Wer möchte anfangen? Mein Mikro kriegen Sie nicht.
Also wenn ich mir das alles anschaue und vergegenwärtige, was ich in den letzten Wochen dazu gelesen habe, habe ich mehrere Eindrücke. Der erste Eindruck ist der, dass die Menschen, die auf solchen Demonstrationen vorzufinden sind, sehr stark durch ihre DDR-Biografie noch geprägt sind. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass die darauf warten, dass irgendetwas geschieht, dass irgendjemand kommt, ein Problem löst. Viele waren das in der DDR wohl so gewohnt. Dritter Punkt. Sie erwarten von denen, die sie kennen, oder dem Namen nach kennen, der politischen Klasse, der heutigen politischen Klasse viel zu rasch, dass die etwas, sagen wir mal, löten können, Probleme lösen können. Und all diese Dinge zusammen führen zu einem gewaltigen Frust. Und deswegen sind sie auch auf solchen Veranstaltungen zu finden. Ich glaube, es hat keinen Sinn, alle in einen Topf zu stecken. Und einen großen Teil werden Medienvertreter, Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, was es auch gibt, in der Lage sein, die ein wenig, was ihre Einstellung angeht, aufzulockern. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb so etwas heute passiert. Das ist machbar, so etwas wieder aufzulockern. Die sind nicht aus Erz oder aus einem Stein gegossen.
Noch andere Anmerkungen dazu, wer möchte?
Also wenn es eine Polarisierung gibt in den Medien, in der Gesellschaft, dann findet die nicht per se durch die Akteure in der Bundespressekonferenz statt. Aber die durch die Polarisierung aufgeworfenen Fragen tauchen natürlich auch in der Bundespressekonferenz auf und werden dort erörtert. Ein Beispiel, als wir eine Polarisierung feststellen konnten zwischen Griechenland und den auf der Seite der Griechen stehenden Gruppen in Deutschland und der Bundesregierung und anderen auf der Seite der Bundesregierung stehenden Gruppen, dann sind diese Fragen auch in der Bundespressekonferenz erörtert worden und nicht zu knapp.
Herr Hubé, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, ich würde gerade vielleicht de-deutschisieren, ich weiß nicht, ob es ein gutes Wort ist, diese Frage der Polarisierung. Das ist ein Prozess, das man überall sieht, durch die neuen Medien, überall polarisiert sich die Öffentlichkeit in Frankreich, in den USA, in Großbritannien und dann auch in Deutschland. Und ich glaube, Polarisierung oder Politisierung, ja, in der Tat, ist vielleicht dasselbe, ist nicht eine negative Sache, weil es bringt Probleme auf den Tisch. Das negative Problem ist, wie handelt man diese Probleme? Was für den Medien, es führt dazu, dass sehr oft durch diese neuen Medien, neue Kanäle, diese Polarisierung so schnell vorhanden sind als Mainstream-Medien. Und wie positionieren sich die Mainstream-Medien? Wir haben von dieser Homogeneität der Hauptstadtjournalismus gesprochen. Was kann man dann innovativ dazu tun, damit man trotzdem was korrigiert? Was ich so beobachten kann, ist, dass zurzeit in der deutschen Journalismus es noch nicht angekommen ist, diese starke Fact-Checking-Kolumne zu haben. In Frankreich kann man sehr viel über die Öffentlichkeit in Frankreich kritisieren, aber seit jetzt mindestens die Präsidentschaftswahl von 2012 haben fast alle Mainstream-Medien ihre Fact-Checking. So, wenn Marine Le Pen was sagt, kann man dann direkt korrigieren, sie sagen was Falsches. Oder warum ist es halb recht, halb falsch, was sie sagen? Man könnte auch so die Debatte gestalten, dass die Journalisten vielleicht anders denken, nicht mehr immer den Erstproducer von Nachrichten sind, sondern auch sehr stark ist als Korrigierende und auch dann sehr aktiv und sehr politisch, nicht im parteipolitisch, sondern im positiven Sinne aktiv sind. Ja, hier sagt Herrn Seibert was Falsches. Okay. Hier sagt X oder Y was Falsches.
Jung noch eben.
Ich bin ja noch recht neu im Geschäft, aber ich finde es immer schwer zu entdecken, was nun wirkliche Polarisierung ist, also auch in der Gesellschaft, und was eigentlich eher Theaterstücke sind. Also was gerade in der Politik abgeht, zum Beispiel, ich meine, das erleben wir ja in der Großen Koalition und in der Regierung an sich, da werden ja quasi die gesellschaftliche Meinung an sich auch in der Großen Koalition abgedeckt, wo du dann merkst, okay, der Herr Seehofer übernimmt den rechten Rand, die SPD und Frau Merkel übernimmt den linken Rand. Das ist ja alles bewusst so auch gedacht, damit gar kein Zweifel an dieser Koalition und an dieser Regierung kommt. Also man muss ja auch mal aufpassen, was ist wirklich Polarisierung, wo ist wirklich Stoff drinne und wo wird uns eigentlich nur was vorgespielt? Und eine Sache, wo ich immer dann wirklich mal Polarisierung auch von Journalisten vermisse, ist bei diesen großen Fragen. Und wir hatten gerade das Thema Griechenland. Also wenn man im letzten Jahr eines der bestimmten Themen, bis im Sommer war ja Griechenland, da ist der Hauptstadt, also war ich vom deutschen Hauptstadtjournalismus sowas von enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich lese ja nicht alles, was sie schreiben, aber ich habe das Gefühl, dass sie der Regierung geglaubt haben, dass die Regierung die deutsche Regierung richtig macht, was sie mit Griechenland plant. Dabei sagt die ganze Welt, sag mal, habt ihr einen Schuss? Und nur die deutschen Hauptstadtjournalisten, habe ich das Gefühl, glauben ihrer Regierung, naja, also hier Austerität und so weiter, müssen wir weitermachen. Ja. Dabei ist es klar.
Also Sie waren enttäuscht, Herr Guyer.
Ich glaube, da würde ich mir jetzt die Frage, wer da welchen Schuss hat, nochmal gründlicher angucken. Also das ist ja jetzt schon sehr, sehr schnell jetzt kommt man da in Verschwörungstheorien hinein. Also dass die sozusagen die Kollusion zwischen Regierung und Medien und alles folgt einem schon lang wahrscheinlich von der CIA geschriebenen Drehbuch. Also das ist ja nun wirklich nicht so, sondern auch gerade...
So denken Sie jetzt oder unterstellen Sie mir das?
So nehme ich Ihre Aussage gerade wahr. Ja, meine Wahrnehmung müssen Sie mir schon lassen. So funktioniert es natürlich nicht. Und das Euro-Problem, das sehen Sie doch, dass das vielleicht wirklich eine kollektive Wahrnehmung war, die in Deutschland so vorherrschte, die aber wahrlich nicht nur eine deutsche war, sondern von ganz vielen anderen Ländern ja auch geteilt wurde. Also aus dieser Euro-Problematik zu schließen, das sei jetzt hier wirklich alles seien hier so Marionetten, das ist dann auch wiederum Quatsch.
Okay, aber Birgit Schwarz, da noch was zu
nur ganz kurz, auch wenn das jetzt ein bisschen gegen den Strich geht. Ich habe schon sehr viele Flüchtlings- und Asyldebatten in Deutschland erlebt. Ich erinnere mich an Wahlkämpfe in Hessen, doppelte Staatsbürgerschaft. Das kam immer in Wellen. Mein Eindruck ist, dass es diesmal weniger polarisiert ist. Und das auch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Erik, da wollte ich dir auch widersprechen. Es ist in breiten Teilen der Bevölkerung weniger polarisiert, weil eine der großen Volksparteien, die CDU, ihre Haltung zum Thema Asyl und Einwanderung schlicht und ergreifend geändert hat. Erinnern wir uns doch noch an die Debatte, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Heute ist das selbstverständlich. Und das hat dazu geführt, und das war für mich eigentlich die große Überraschung als Auslandskorrespondentin, und ich glaube, das war auch der Grund, warum so viel darüber berichtet wurde, eben diese Willkommenskultur. Das war ja nicht von oben verordnet. Es hat ja niemand ausgerechnet in Bayern den Menschen in München angeschafft, sich tagelang an den Bahnhof zu stellen und dort Teddybären an Flüchtlingskinder zu verschenken. Das ist ja aus den Menschen herausgekommen und das ist nicht nur in München passiert. Und das war für mich die eigentliche Überraschung, dass in diesem Deutschland, in dem ich so viele unangenehme Debatten erlebt habe, auch das politische Instrumentalisieren, dass das diesmal anders ist. Und ich glaube, Erik, dass deshalb tatsächlich in den ersten Wochen vor allem über dieses Positive berichtet wurde, weil es aus meiner Sicht nicht Selbstverständliches, sondern etwas Besonderes war.
Aber genau dann wäre es die Aufgabe der Medien gewesen, sich zu überlegen, wird das anhalten und das zu antizipieren und das kritisch im Sinne des Fact-Checking auseinanderzunehmen und sich nicht einfach als Multiplikator dieser Willkommenskultur zu verstehen, sondern das mal wirklich auseinanderzunehmen. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wir teilen diese Auffassung.
Okay, also Fact-Checking sagen Sie. Hier hinten gibt es noch eine Frage. Ich würde Sie gerne noch zum Wort kommen lassen, bevor wir hier nur über die Willkommenskultur reden.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte noch mal eine Frage an...
Stellen Sie sich kurz vor, bitte.
Ja, Wessel ist mein Name. Ich bin Politiklehrer aus Niedersachsen, aus Celle. Eine Frage habe ich noch mal zu Herrn, der Antwort zu Herrn von Herrn Mainz auf Herrn Jung. Der Vorschlag, wir haben ja jetzt das Thema neue Medien in jedem Panel besprochen und es wurde eigentlich überall gesagt, die neuen Medien sind die Zukunft und so weiter. Und jetzt sagen Sie, nein, wir müssen die Blogger raushalten, weil die finanzielle Interessen haben. Das halte ich für ein bisschen kurzsichtig. Sie vermuten ja auch keine Verlagsinteressen in dem Moment, wo ein anständiger Journalist hier eine Frage stellt. Also ich möchte das nochmal auch mit Bezug auf die Hermetik, die ja hier beklagt wurde, nochmal fragen, ob das nicht eine Idee sei, um diese Hermetik auch aufzubrechen.
Mhm, vielen Dank. Dazu direkt auch noch eine Frage? Nee? Okay, dann machen wir erstmal hier die Frage, wie geht man damit um mit den neuen Medien?
Ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, dass wir keine Blogger drin haben wollen. Also es gibt sehr viele Kollegen, die Blogs haben. Manche machen das neben ihrem Hauptjob als Hauptstadtkorrespondent, dass sie privat bloggen oder auch über ihre Arbeit. Aber es gibt dann auch Blogger, die hauptberuflich das tun und die sind natürlich, die erfüllen die Satzungskriterien. Es geht nur darum, dass wir klar haben wollen, dass die Finanzierungskanäle nicht etwas dubios sind. Und Sie wissen auch, wie viele Blogger sich dadurch finanzieren, dass sie irgendwo über Dinge bloggen, wodurch sie Einkünfte erzielen können. Produkte oder Meinungen oder im Dienste von irgendwem. Und da müssen wir uns genau angucken, ob wir da uns nicht Lobbyisten in die Mitgliedschaft holen. Und genau darum ging es.
Aber Satzungen könnte man ja auch ändern.
Die Satzung müssen wir gar nicht ändern.
Nee, aber die Frage ist ja, inwieweit muss sich die BPK einstellen oder inwieweit wird sie sich einstellen auf die Zunahme der neuen Medien oder der Zunahme der sozialen Medien, der Macht auch der sozialen Medien und der Tatsache, dass journalistische Inhalte verstärkt über soziale Medien transportiert werden?
Ich glaube, unsere Mitglieder sind Teil der sozialen Medien. Manche mehr, manche weniger, manche gar nicht und manche definieren sich allein durch die sozialen Medien. Da müssen wir an der Stelle die Satzung nicht ändern. Die haben wir vor vielen Jahren geändert, als wir immer noch der Meinung waren, also online ist irgendwas so ein Wurmfortsatz von Print. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, ja, es gibt ja Spiegel, also können die Kollegen von Spiegel Online auch Mitglieder werden. Ja. Diese Begradigung der Satzung haben wir längst vorgenommen. Also da gibt es keine Unterschiede danach, ob jemand jetzt für Print, für Elektronik oder für Online arbeitet. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Wir wollen halt nur, dass wir Hauptstadtkorrespondenten sind und keine Reisenden, die mal eben kurz hier reinschneien und irgendwelche Fragen stellen, wo wir nicht wissen, welche Motive dahinter stecken.
Okay, dann gab es dort noch eine Frage, bitteschön.
Franz Eibel, ich bin Pressesprecher bei der Stadt Bamberg und wir haben heute jemanden aus Österreich und aus der Schweiz da und ich wollte eine Frage stellen. Es ist angesprochen worden, das generelle Misstrauen gegen Journalisten im Allgemeinen und das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann im Besonderen. Und wenn man in die Kommentarspalten reinschaut beim ORF oder bei SRG oder Schweizer oder österreichische Zeitungen, dann sind die Kommentare fast identisch, die Leute da reinschreiben. Also der Vorwurf ist immer der gleiche. Und bei uns ist es so, wenn man die Leute nachfragt, warum haben sie kein Vertrauen mehr, dann heißt ja, die öffentlich-rechtlichen Journalisten, die müssen ja machen, was die Regierung sagt und dahinter stecken die Amerikaner. So, in Österreich ist nicht in der NATO, da heißt es dann vielleicht die EU, aber bei der Schweiz, die ist weder in der EU noch in der NATO, aber ich verstehe nicht, woher dieses Misstrauen kommt. Und mich würde interessieren, wie Sie aus österreichischer oder Schweizer Sicht das vielleicht beurteilen, woher kommt es, dass es bei Ihnen auch so ist?
Ich würde es ein wenig in Frage stellen, ob es mindestens in der Schweiz im gleichen Umfang so vorhanden ist. Klar, Sie haben immer die Kommentarspalten und da haben Sie solche Leute drin. Aber dadurch, dass wir jetzt die sehr spezifische Schweizer Situation mit der direkten Demokratie, die im Online-Zeitalter die Zugangshürden nochmal wesentlich gesenkt hat, um die Unterschriften für ein Referendum zusammenzubekommen, dadurch hat eigentlich ein großer Teil der Gesellschaft wirklich die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das dämpft das schon. Da glaube ich, sind die Kommentarspalten geben nicht wirklich die Meinung der Gesellschaft wieder. Wir haben nicht eine solche breite Diskussion über Lügenpresse und solche Dinge, wie das in Deutschland der Fall ist. Eben, weil die Leute durchaus der Meinung sind, dass sie sich artikulieren können und zwar auch noch mit der verschrobensten Idee. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu Deutschland. Hier gibt es einen sehr ausgeprägten Common Sense, was zulässig ist und was nicht zulässig ist. In der Schweiz können sie wirklich mit sehr absurden Ideen auf den Marktplatz gehen und vielleicht bringen sie ihre Unterschriften zusammen. Hat Vor- und hat Nachteile.
Birgit Schwarz.
Kurze Anmerkung dazu. Die Leute stimmen ja auch mit der Fernbedienung ab. Und wir beim ORF machen die Erfahrung, dass immer dann, wenn es eine Krise gibt, wenn es Informationsbedürfnis gibt, die Leute mehr ORF gucken als sonst. Das heißt, es steigen insbesondere in den Nachrichtensendungen unsere Zuschauerzahlen. Das heißt, aus unserer Sicht, immer dann, wenn es schwierig wird, wenn es kompliziert wird, gibt es doch so etwas wie ein Grundvertrauen gegenüber diesem öffentlich-rechtlichen Informationsmedium. In gleicher Weise sinken dann auch die Einschaltquoten bei anderen Fernsehsendern. Damit hoffe ich und glaube ich, gehen wir sehr verantwortungsvoll um. Wir haben immer wieder Querulanten auch in den Kommentarspalten, aber ich glaube, das ist weit davon entfernt, sozusagen die Meinung der überwiegenden Mehrheit unserer Zuschauer und Zuhörer abzubilden.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich gerne, oder noch einen? Okay, dann machen wir noch eine und dann noch eine Schlussrunde hier.
Ja, Christian Nürnberg, LMU München. Mich würde interessieren, wie Sie die sozialen Medien nochmal einordnen im Verhältnis zu den in Bezug zum Kontakt zu den politischen Akteuren. Also Sie haben ja viel über Polarisierung in den sozialen Medien gesprochen, aber das wäre jetzt eine andere Dimension. Also wie wichtig ist dieser Kanal für die Institutionen Bundespressekonferenz geworden, die sozialen Medien im Kontakt zu den Politikern, zu den Sprechern?
Gregor Mainz?
Da kann ich einfach gar nichts zu sagen aus Sicht der Bundespressekonferenz. Wenn Sie den Kontakt zwischen den Regierungsstellen und Ihren Kommunikationspartnern nehmen, dann geht uns das primär gar nichts an als Bundespressekonferenz. Wir sind der Verein der Hauptstadtkorrespondenten und wir sorgen dafür, dass wir optimal arbeiten können. Ob über die Hauptstadtkorrespondenten dann viele soziale Medien mit im Saal sitzen oder nicht, das ist individuelle Entscheidung jedes Mitglieds. Und wir als Institution Bundespressekonferenz kümmern uns darum dann nicht.
Zum Schluss gerne noch die Frage an alle. Wenn wir in die Zukunft schauen, es gibt immer Sachen, die man vielleicht besser machen könnte. Birgit Schwarz, fangen wir mal bei Ihnen an. Was würden Sie sich wünschen von den Sprecherinnen und Sprechern? Was könnten die verbessern?
Das hat sehr viel mit den individuellen Persönlichkeiten zu tun. Und wir wissen das und wir erleben das jede Woche. Es gibt Leute, die sind offen und es gibt Leute, bei denen man das Gefühl hat, dass sozusagen der ganze Auftritt dazu dient, zu mauern. Ich glaube, das ist nicht in den Griff zu bekommen. Das ist das Problem. Insofern.
Aber mehr Offenheit würden Sie sich wünschen,
ja,
und mehr
absolut.
Transparenz. Okay. Herr Jung.
Ja, das ist, glaube ich, eine Illusion, dass man hofft, dass man ehrliche oder völlig transparente Minister oder Pressesprecher da hat. Ich wollte nur mal anmerken, ich würde mir mal wünschen, wenn wirklich so viele, also alle Minister mal immer regelmäßig auftauchen würden. Also seitdem ich Mitglied bin, habe ich noch nie Frau von der Leyen hier erlebt oder es gibt, glaube ich, auch einige andere Minister oder Frau Merkel kommt nur einmal im Jahr. Also da würde ich mir wünschen, dass das wieder eingeführt wird, dass die nicht gezwungen werden, aber gebeten werden, öfter zu kommen. Also Herr Kohl und Herr Schröder waren, glaube ich, noch öfter da als jetzt Frau Merkel. Und ansonsten, man kann die Sprecher und die Minister nicht dazu zwingen, ehrlicher zu sein, aber dann kann man wenigstens aufzeigen, wie unehrlich sie sind. Also indem man vielleicht besser fragt und geschickter fragt und so weiter. Also gibt ja irgendwie so einen berühmten Spruch dazu, aber ja.
Herr Gouillet.
Ich weiß, dass es schwierig ist, weil man hält sich immer selber für den Allerwichtigsten. Aber ich würde mir wünschen, dass sich sowohl Pressesprecher als auch Journalisten in diesem Regierungsviertel nicht immer so für den Nabel der Welt halten würden.
Ich habe natürlich ganz viele Wünsche, die natürlich auch in die Richtung von Herrn Jung gehen. Natürlich hätten wir gerne jede Woche jeden Minister bei uns zu Besuch. Und Frau von der Leyen war auch in ihrer Zeit schon ein paar Mal da. Aber natürlich zu wenig. Insofern ist das jedes Mal Entscheidung jeder Pressestelle, wo sie eine Mitteilung inszeniert. Kann man, glaube ich, dazu sagen, wenn sie es in ihren Räumlichkeiten machen, mit schönem Hintergrund, schöner Beleuchtung und ausgewähltem Publikum. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr Pressestellen und mehr Minister begreifen, dass ihr jeweiliges Standing auch davon abhängt, wie oft sie sich den Mitgliedern der Bundespressekonferenz stellen.
Vielen Dank, Herr Vater. Wäre das ein Tipp, den Sie gerne an Ihre ehemaligen Kollegen weitergeben würden?
Mache ich glatt, aber mein Wunsch lautet anders. Ich wünsche der Bundespressekonferenz einfach mehr taffe Frauen vorne an diesem Pult. Richtige, taffe Frauen, die sich nichts gefallen lassen.
Okay, Herr Hübe.
Ja, es ist schwer zu sagen, weil es scheint mir in der Tat eine Illusion, mehr Pressesprecher hier zu haben, weil es permanent seit dem Anfang ein Kampf der Verein ist, dass die Pressesprecher und die Ministerien öfter kommen. Es gab mal Zeit, wo nur eine Pressekonferenz plus eine zweite, dann wurde zwei plus eine dritte. Wenn man vier oder fünf Pressekonferenzen hätten, würde es nichts ändern, weil die Pressesprecher noch mehr bereitet werden würden und noch mehr nur ihre Sprachregelung durchsetzen wollten, und man würde dann weiterhin sitzen dazu kann ich nicht sagen. Die Bundeskanzlerin hat nicht so sagen, hat sich gestern geäußert und vorgestern und vorvorgestern. Und Herrn Thilo Jung, Sie fragen mir die ganze Woche dieselbe Frage. Ich kann weiterhin und also das könnte.
Das könnte, würde man dann noch öfter hören.
Ja, okay. Vielleicht mehr pfiffige Frage. Das vielleicht.
Okay, also pfiffigere Fragen und ein paar mehr ehrliche Antworten wünschen wir uns. Und wir haben ja den Vorteil in der Bundespressekonferenz, dass wir uns nicht nur in diesem Saal begegnen, sondern einmal im Jahr auch auf dem Bundespresseball, der heute Abend stattfindet. Da kann man ja dann auch nochmal die ein oder andere Frage stellen und mit dem ein oder anderen Pressesprecher und vielleicht auch Minister sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion und wünsche allen noch einen guten Fortgang der Konferenz und einen schönen Bundespresseball für die heute Abend dabei sein werden. Danke Ihnen.
Dankeschön.